Richter 1, Vers 14 bis 16, ich lese uns. Vielleicht nur zum Textzusammenhang, wir haben das letzte Mal gelesen, dass Othniel, der Sohn Kenas, Kalebs jüngerer Bruder, praktisch diesen Preis erlangt hat, dass er nämlich Kirjat Sefer geschlagen und erobert hat und damit Aksa zum Weibe erhalten hat. Von dem Kontext geht dann die Bibel weiter und sagt, es begab sich, als sie einzog, trieb sie ihn von ihrem Vater ins Feld zu fordern und sie sprang vom Esel. Da sprach Kaleb zu ihr, was willst du? Sie sprach, gib mir einen Segen, denn du hast mir ein im Süden gelegenes Land gegeben. Gib mir auch Wasserquellen. Da gab ihr Kaleb die oberen und die unteren Wasserquellen. Und die Kinder des Keniters, des Schwiegervaters Moses, waren mit den Kindern Juda aus der Palmenstadt in die Wüste Juda hinaufgezogen, welche südlich von Arad liegt, und so gingen sie hin und wohnten bei dem Volke. Es hört sich ganz harmlos an, dieser Text, aber ich habe ja gesehen, von der Thematik her, wir haben heute ein Thema, das immer ein bisschen kitzelig ist, obwohl es von der Bibel her nicht kitzelig ist, muss man ganz klar sagen, ist von der Bibel her glasklar. Es sind zwei Themen, die mich hier beschäftigen. Einmal die sogenannte Frauenfrage. Das zweite, das ist keine Frage, muss man auch gleich dazu sagen. Das zweite ist dann mit dem letzten Vers nochmal die Frage der Keniter. Das heißt, die Frage der Toleranz, wie weit es geht gegenüber Menschen, die mit Gläubigen zusammenkommen, auch ein Stück mit ihnen geht, ohne sich jetzt zu identifizieren. Schau, wichtiger Punkt. Was mir jetzt wichtig ist, bevor wir hier einsteigen in das Thema, eigentlich möchte ich Punkt 1 einmal ganz zurückstellen. Ich habe drüber geschrieben, der Wunsch nach mehr, der ist hier vorhanden. Und zwar die richtige Haltung dazu, die Rolle der Frau in der Gemeinde. Übersetzt heißt das, was diese Aksa hier gemacht hat, dass sie ihren Mann angetrieben hat, letztendlich. Sie hat ihn getrieben. Und zwar, sie wollte etwas, sie wollte einen Zäger. Und als dann, wenn man sieht, wie der Text sich gestaltet, denn Magma, der Othniel funktioniert ja wohl nicht so ganz, wie sie es sich vorgestellt hatte. Und nachdem er nicht funktioniert, dann geht sie zu ihrem Vater und holt sich das, was sie will. Also wir haben hier etwas, das einfach wichtig ist. Aber ich möchte betonen, in welchem Umfeld geschieht dieses, dass man da nicht auf falsche Ideen kommt. Wenn man das so runterliest, sieht man wunderbar, ein Gotteskind will mehr Säger, fordert von Gott Säger und bekommt es. Aber es ist ein Irrtum. Sogar ein großer Irrtum.
Moment, wir warten geschwind, können Sie auch Fessel haben.
Und zwar dieser Vorgang, der sich hier abspielt, der ist so, dass diese Aksa mehr will. Das ist schon mal Tatsache. Ob das richtig ist, dass sie mehr will, über das schweigt die Bibel. Ich schließe das nicht einmal aus, dass das richtig war. Und man sieht jetzt etwas, ihr Mann ist nicht in der Lage, das zu verwirklichen, was sie will, also treibt sie ihn. Und nachdem der Mann das nicht tut, was sie will, oder nicht kann, was sie will, dann tut es selber. Und an diesen Vorgang geht es mir heute Abend. Die Rolle der Frau generell in der Gemeinde Jesu Christi. Und was jetzt ganz wichtig ist, einfach einen Schritt weiter. Lassen wir mal Ziffer 1 ganz weggehen zu Ziffer 2. Sie springt vom Esel. Esel ist laut 2. Mose 13,13 ein Bild für die Erlösung. Das heißt, sie springt vom Esel runter. Das heißt, sie verlässt die Erlösungslinie in dem Moment, wie sie so handelt. In dem Moment, wie sie zum Vater geht, ihren Mann übergeht, verlässt sie die Erlösungslinie. Ich sage es einmal so, Galater 5, Vers 16 heißt, wandelt im Geist. Sie wandelt in dem Fall nicht im Geist, sondern im Fleisch. Obwohl, und das ist jetzt einmal ein ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Auseinandersetzung über solche Frage. Das Ziel, mehr zu bekommen, nämlich diese Wasserquelle, ist geistlich richtig. Nur das Mittel, das sie erwendet, ist gezeichnet von dem, dass sie vom Esel springt. Das heißt, sie wollte sich auf die falsche Art und Weise, obwohl das Ziel richtig war. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, sie wandelt nicht im Geist. Sie will Säger. Wir haben ja die Tatsache, wenn er Punkt 3 anguckt, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Säger in der himmlischen Welt. Kolosser 2, Vers 9, dieser Säger ist in Christus zu finden, das wissen wir auch. Und 2. Petrus 1, Vers 3 zeigt uns ganz klar, dass wir bestimmte Schritte tun müssen, dass dieser Segen zur Wirksamkeit gelangt. Sie will die Wasserquelle, Vers Ziffer 4, das ist auch richtig. Die Bibel sagt, Johannes 7, 37, es werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Offenbarung 22, Vers 17 sagt, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Obwohl sie hier in einer ungeistigen Haltung an das herangeht, kriegt es letztendlich. Und ich denke, man darf niemals im Reich Gottes vom Ergebnis ausgehen. Nicht alles, was vordergründig nach Säge aussieht, ist unbedingt dann auf der richtige Art und Weise von Gott her entstanden. Und zwar, es kommt daher, wenn ihr Punkt 5 guckt, 2. Timotheus 2, jetzt möchte ich die Punkte nur streichen, weil es einfach wichtig ist. 2. Timotheus 2, 11 sagt ganz klar, Gott ist treu. Das heißt, weil Gott ist seine Treue, auch manchmal die Gläubigen etwas Richtiges gibt, wenn sie sich völlig falsch benehmen. Wir sehen aber, wenn ihr 4. Mose 11 in Ruhe mal studiert, Vers 1 bis 20, wo sie nach den Fleischtöpfer Ägyptens zurückgieret, dass Gott ihnen und dass Gott manchmal auch den Gläubigen ihre Wünsche erfüllt als Gericht. Ich möchte nur aus der Passage möchte ich etwas lesen. Und zwar hat mich immer erschüttert, wenn ich es gelesen habe. Und zwar, er sagt hier, Vers 18 und folgende: Darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben. Und denn ihr Geschrei nach Fleisch, das kommt aus Vers 4. Und zwar, jetzt müsst ihr mal gucken, wer das auslöst. Das ist mir mal ganz wichtig. Und das hergelaufene Gesindel, Elberfelder hat übersetzt, das Mischvolk, die Vermischten, die Babylonsleute, in ihrer Mitte, sie waren sehr lüstern geworden und auch die Kinder Israel fingen wieder an zu weinen und zu sprechen, wer will uns Fleisch zu essen geben? Wir gedenken der Fische und dann gedenken sie an die Fleischtöpfe Ägyptens und wollen das Manna nicht mehr, die göttliche Speise. Und in dem Moment sagt Gott zu ihnen, ich will ihnen Fleisch zu essen geben. Ihr sollt nicht bloß einen Tag lang essen, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht 20 Tage lang, sondern einen ganzen Monat, bis es euch zur Nase herausgeht und euch zum Ekel wird. Darum, dass ihr den Herrn, der mitten unter euch ist, verworfen habt, weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir aus Ägypten gezogen? Und Gott macht es manchmal so, dass er sogar unsere Wünsche, die ungeistlich sind, wirklich erfüllt. Manchmal, so wie es in Punkt 1 steht, oder in Ziffer A steht, weil er treu ist und weil es auch richtig ist. Das ist hier bei der AXA der Fall. Aber im anderen Punkt kann auch Gott einmal einen Wunsch erfüllen. Und dann sagt man, ja, warum erfüllt denn Gott jemand, der völlig ungeistig ist, jetzt den Wunsch? Man weiß das, der propagiert das, der sagt das oft. Und trotzdem kann es Gericht sein. Man muss immer warten, bis das Ende da ist. Ihr Ende sehr, dann muss immer sehen, wie es ausgeht. Ich lasse mich nicht mehr täuschen, wenn was super klappt. Oder ich sage, warum klappt das jetzt? Warten. Nur warte. Wartet nur, welchen, was passiert. Manchmal ist es auch Gericht. Aber für das alles, für diese Schwachheit, haben wir hohe Priester, laut Hebräer 4, 14 bis 16, der sich um unsere Schwachheit kümmert, sie kennt. Aber mir geht es in dem Zusammenhang, dass man auf falschem Wege etwas Richtiges erlangen kann, dass man auf falschem Wege etwas Falsches erlangen kann, dass Gott einmal aus Treue gibt, sondern mal um uns zu erziehen. Das gibt es alles im Reich Gottes. Wir möchten nicht so tun, als wäre Gott ein Automat. Mir hat die Woche wieder seelsorgerliche Schwester gefragt, warum lässt Gott das praktisch zu? Warum antwortet Gott nicht? Ich konnte nur eins sagen und gesagt, warte doch. Du bist viel zu schnell. Warte doch einfach. Ich habe gesagt, woher weißt du, dass Gott noch nicht gehandelt hat? Ich habe gesagt, guck her, das ist eine Person, du siehst nicht in das Herz rein. Du weißt überhaupt noch nicht, was Gott getan hat. Da kann blitzartig etwas passieren, was du gar nicht weißt, weil Gott anders handelt. Und das ist wichtig, dass man diese Tatsache sieht, es kann im Reich Gottes alles passieren. Aber wichtig ist für uns, wenn wir das Buch Richter, und ich möchte zu bedenken geben, wie studieren wir das Buch Richter? Wir haben es ganz klar gesehen, wir studieren es unter dem Hintergrund, Josua ist abgeschlossen. Das Volk Gottes hat gebrochen mit der Sünde, das Volk Gottes hat Sieg über Sünde, das ist ein Zustand im Leben eines Gläubigen. Das Volk Gottes hat seine Berufung angedreht, das ist auf dem Höhepunkt, auf dem Zenit, es läuft alles. Und dann warnt sie Josua und sagt, Vorsicht, die Gefahr des Abfalls ist stark. Dann haben wir ja gesehen im Buch Richter, dass Juda der Krieg beginnt, dass man kämpfen muss, dass es Kampf gibt. Wir haben gesehen, diesen furchtbaren Kampf um Jerusalem, was da passieren kann. Und wir haben vor allem gesehen, dass hier dieser Kampf gegen die Kananiter keine Kleinigkeit ist und dass das etwas ist, das sich auf der Ebene, auf dem Gebirge, auf jeder Ebene letztendlich abspielt und dass der Kampf auch um Hebron ging, um die Gemeinschaft. Also sind es nur die vordergründigen Kämpfe. Das heißt, es sind Dinge, die man nicht unbedingt in der Gemeinde Sünde nennt.
Aber der Abfall beginnt in der Regel in der Gemeinde Jesu an der Stelle, wo man nicht unbedingt sofort an Sünde denkt oder an Abfall.
Sondern es beginnt, wenn man die Linie Gottes verlässt. Und ihr werdet das im Buch der Richter dramatisch sehen. Das Buch hat mich immer erschüttert. Es fing ganz langsam an. Ganz langsam. Sie verlassen eine Linie nach der anderen der göttlichen Ordnung. Eine nach der anderen. Ganz schön langsam. Und am Anfang funktioniert noch alles. Es ist die Fülle des Segens da. Es ist Sieg da. Es geht immer weiter bergab. Sie kommen immer mehr in den Ärger hinein. Immer mehr gibt ihnen Gott dann auch Sieg. Ich denke an Ehud. Wir kommen dann zu der Geschichte. Wo Gott ungeheure Sieg gibt. Ich denke an Simson. Und immer mehr, je weiter du im Buch der Richter nach hinten kommst, geht es bergab und am Schluss hast du das Drama vom Stamm Dan und vom Stamm Benjamin. Dann bist du im Totalabfall, dann bist du in Laodicea, in Reinkultur gelandet am Schluss. Und was Gott uns in dem Buch zeigt, das langsam geht, mit kleinen Schritten. Und einer dieser Schritte ist hier diese Achse. Wo man einfach dann langsam sieht, man verlässt einfach Linie und es geht immer weiter. Und es ist wunderbar teilweise, es funktioniert noch. Und glaubt doch nicht, dass wenn man ein bisschen die Linie Gottes verlässt, dass wegen dem gleich schief geht. Es geht überhaupt nicht schief. Es geht lange Zeit gut sogar. Es hat Leute gegeben, die haben in der größten Sünde gelebt, haben gepredigt, es war wunderbar. Das weiß man aus der Kirchgeschichte. Ich weiß es auch aus Brüdern, die das live erlebt haben. Es geht nicht lang gut, aber es geht eine Zeit. Mir hat jemand gefragt, warum lässt Gott es zu? Ich sage, ich weiß es nicht. Mir ein Rätsel. Stahlseil. Und hier sieht man jetzt etwas, und ich möchte hier einfach etwas zeigen. Ich weiß, dass wir heute Abend wenig sind, aber stört mir überhaupt nicht. Wisst ihr, Gott macht es immer so, wenn ich die Freiheit habe, das Thema zu machen, ist auch richtig, egal wer täuscht. So sehe ich das einfach. Man muss nicht gucken, wer täuscht. Heute ist richtig. Jetzt gehen wir heute mal mit in unsere kleine Schar eine Thematik, die für mich von der Bibel her absolut wichtig ist. Da geht es um die Rollenverteilung der Frau. Und ich möchte es nicht neutral sagen, jetzt zeige ich Ihnen, dass was Axa macht falsch ist, aber das wollte ich gerade nicht, sondern ich möchte es wirklich vor Grund auf studieren, dass wir in der Tiefe verstehen, was die Frau hätte tun sollen. Wir brauchen am Schluss nicht mehr viel reden, wenn wir das durchhören. Ich möchte bei Epheser 5, 22 bis 24 beginnen. Die Frauen seien ihren eigenen Männern untertan als dem Herrn oder wie dem Herrn. Denn der Mann ist des Weibes Haupt, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er ist des Leibes Retter. Wie nun die Gemeinde Christus untertan ist, so sehen es auch die Frauen ihren eigenen Männer in allem. Wir haben hier etwas Ungeheures. Wir haben hier letztendlich eine Ordnung Gottes. Und das Gleiche, was im Korintherbrief steht, Gott ist das Haupt des Christus, Christus ist das Haupt der Gemeinde, generell aber auch das Haupt des Mannes und der Mann ist das Haupt der Frau. Das ist einfach eine göttliche Ordnung. Da kann man jetzt darüber diskutieren, ob das heute modern ist, ob das diskriminierend ist, ob das gegen das Grundgesetz ist. Das kann alles sein. Bloß, ich sage es einmal vorsichtig, ich kann auch nichts machen, Gott hat es so geschrieben. Vielleicht im Prinzip heute Abend nur vor, was Gott sagt. Und da muss man etwas sehen. Obwohl ein Gläubiger, das möchte ich betonen, sich immer penibel ans Gesetz hält, gibt es aber Dinge, wo es das göttliche Recht höher ist, wie das irdische Recht. Wenn die ganze Welt sagt, du darfst ab sofort stehlen, dann wird ein Gläubiger trotzdem nicht stehlen. Wenn Homosexualität überall geduldet wird, dann wird sie ein Gläubiger trotzdem als Sünde verurteilen. Und genauso ist so, wenn man überall sagt, Mann und Frau ist gleich, das sagt der Schlussverstand, dass es nicht so ist, dann muss man einfach sagen, wenn die Bibel dann sagt, da ist ein göttlicher Unterschied von der Rollenverteilung her, müssen wir sagen, dann ist uns trotzdem die göttliche Rollenverteilung wichtiger und ist auch für die geistlichen Dinge bindend, fertig. Und wenn dann selbst in der Brüdergemeinde die Schwester predigt, dann predigt sie biblisch stehende Gemeinde halt trotzdem nicht. Das hat nichts mit zu tun mit Wert oder mit Gleichberechtigung, sondern hat mit Ordnungen zu tun, die Gott gegeben hat. Und um das geht's. Wenn man das sieht, die Bibel sagt, es geht um eine Rollenverteilung, die göttlicher Ordnung entspricht. Und die letztendlich in dieser Abstufung Gott, Christus, Mann, Frau ihre Wurzel hat. Wenn man das in der Tiefe versteht, muss man in der Grundsatz hinein. Galater 3, 28. In Galater 3, 28 heißt, es ist weder Jude noch Grieche, es ist weder Knecht noch Freier, es ist weder Mann noch Weib, ihr seid alle einer in Christus. Das heißt, in Christus gibt es von Gott her gesehen, von der Erlösung her, weder Mann noch Frau. Das ist auch Tatsache, dass Mann und Frau vor Gott, auch von der Erlösung her, gleich viel wert ist. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Vor Gott ist ein Mensch, ein Mensch. Und ein Mensch ist vor Gott im Prinzip, von der Erlösung her, absolut gleichberechtigt. Da gibt es keinen Unterschied. sondern das, was die Bibel meint, sind Strukturen, die Gott zum Schutz von Mann und zum Schutz von der Frau aufgebaut hat. Aber vom Grundsatz her sind sie von der Erlösung her gleich. Es gibt weder Mann noch Weib. Und im Himmel werden wir keine Geschlechter mehr haben. Wir werden geschlechtslos sein. Das muss uns klar sein. Im Himmel gibt es weder Mann noch Frau. Da gibt es nur Erlöste. Schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Denn der zweite Grundsatz, den treffen wir in 1. Korinther 14, 33. Dort heißt es ganz einfach, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das heißt, Gott hat diese Ordnung gegeben, um, jetzt höre man und staune, um Frieden zu haben. Friede zwischen Mann und Frau, Friede zwischen Mann und Mann, Friede zwischen Frau und Friede zwischen Mensch und Gott. Das heißt, diese Ordnung soll dazu helfen, Friede zu halten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Gott hat es gegeben, um uns vor uns selber zu schützen. Ich habe es auch lange Zeit nicht begriffen, dass man mich vor mir selber schützen muss. Ist halt so. Der Mensch ist schlimmer, wie man denkt. Und Gott schützt uns. Das ist wunderbar. Epheser 1, 22. Wobei er alles unter seine Füße tat und ihm zum Haupt über alles der Gemeinde gab, welcher sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist schon mal ein ganz wichtiger dritter Grundsatz. Das Haupt über alles ist Christus. Er ist der Retter des Leibes. Er ist der Retter der Seele. Er ist der Retter des Geistes. Er ist generell der Retter der Erlösten. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Das Haupt über alles, über die Gesamtgemeinde, ist immer Jesus. Von daher ist das Haupt der Frau in der Ordnung der Mann. In der geistlichen Sphäre, wo es nicht um Ordnung geht, und sie als Glied des Leibes gehört, ist auch Christus ihr Haupt, als Haupt über die Gesamtgemeinde. Das sind zwei Ebenen, das müssen wir ganz nüchtern sehen. Ich möchte jetzt nicht in der Tiefe auf die Rolle des Mannes eingehen, hat es vorher gelesen, sondern 25 Männer liebet eure Frauen gleich wie Christus. Ich möchte nochmal sagen, ich sage es einfach einmal ganz, ganz pauschal, bevor man in die Tiefe geht. Es ist abstoßend, wenn eine Frau emanzipiert ist für mich, wenn sie den Mann spielt. Es ist, glaube ich, genauso abstoßend, wenn ein Mann die Frau spielt, gibt es auch. Gibt feminine Männer, das ist genauso schlimm. Und es ist auch abstoßend, wenn ein Mann der Pascha spielt. Das ist genauso, ist alles Sünde. Das ist alles sündhaft, von daher. Das möchte ich einfach betonen. Und von daher haben wir immer zwei Seiten dieser Medaille. Was mir jetzt wichtig ist, einfach mal die Grundsätze zu zeigen, um dann von den Grundsätzen über die Schöpfungsordnung zur Erlösungsordnung hinzukommen, was von Gott her gewollt ist und warum die Achsa einen Fehler gemacht hat. Die hat einfach einen Fehler gemacht. Sie hat einen Fehler gemacht, der im Wesen entsprach, wo man nicht einmal böse sein kann. Das ist normal. Hätte sie die Ordnung Gottes begriffen, hätte es nicht getan. 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Männlich und weiblich schuf er sie. Wisst ihr, was ein Mensch ist? Was ein Mensch ist? Mann und Frau. Und der Mensch versteht Gott, sowohl der Mann als auch die Frau. Darum ist auch beide vor Gott, vor der Erlösung, ja, völlig gleich. Das sind beide gleich. Aber jetzt kommen hier letztendlich gewollte Unterschiede. Jetzt möchte ich nochmal etwas betonen. Es hat Brüder gegeben, die haben gesagt, erst beim Sünderfall ist Mann und Frau entstanden. Das ist Unsinn. Sondern Mann und Frau in ihrer Geschlechtlichkeit und ihrer Unterschiedlichkeit in ihrer seelischen Reaktion ist von Gott her ausdrücklich gewollt, möchte ich betonen. Ausdrücklich durch. Der Wille Gottes, dass ein Mensch aus Mann und Frau besteht. Ist der Wille Gottes. Schöpfungsordnung. Ist absolut in Ordnung. Da brauchen wir auch nicht jammern. Das ist so. 1. Mose 2, Vers 18. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Das ist die grundsätzliche Aufgabe. Du musst das einfach nüchtern sehen. Der Mann allein ist nicht fertig, nicht perfekt. Gott gibt ihm eine Ergänzung, eine Hilfe, jemand, der ihm hilft, die Gehilfe. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt vom Grundsatz her. Die grundsätzliche Aufgabe, das hat die Frau nicht begriffen. Die grundsätzliche Aufgabe der Frau ist, dem Mann zu helfen. Wisst ihr, wer gibt schon zu, dass er Hilfe braucht? In einer Zeit des Stolzes. Das ist eine stolze Zeit. Und die Männer müssen ehrlich vor Gott her zugeben, dass sie hilfsbedürftig sind. Und dass ein Teil von der Hilfe, die sie brauchen, dass die Frau leisten können, was sie nämlich selber nicht leisten können. Und die Fürsorge, die die Achsa bewiesen hat, die war gar nicht falsch vom Grundsatz her. Sie war nur am falschen Platz. An der Stelle hätte sie nicht fürsorglich handeln dürfen. Das kommt auch daher, das kommt von diesem Mutterinstinkt, den die Frau hat und der Mann nicht. Da Gott der Herr baute aus der Rippe, die er von dem Mann genommen hatte, ein Weib und brachte sie zu ihm. Das ist der Schöpfungsunterschied. Der Mann zuerst und dann die Frau, genauso wie es der Schöpfung entspricht. Und die Frau ist vom Mann entstanden, das ist einfach Tatsache. Darum ist der Sündenfall auch erst eingetreten, als der Adam in der Apfel gebissen hat. Das ist euch schon mal aufgefallen. Als die Eva reinbiss, ist nichts passiert. Und hätte Gott die Eva autonom geschaffen, extra, dann hätte Christus zweimal sterben müssen. Nämlich einmal vom Adam, einmal für die Eva. Weil aber die Eva aus dem Adam genommen ist und genauso ein Mensch ist, weil der Mensch aus Adam und Eva, aus Mann und Frau besteht, hat die Erlösung gereicht. Und darum redet die Bibel vom zweiten Adam und nicht vom zweiten Eva. Das ist ganz logisch. Und der Sündenfall trat erst ein, als der Adam in den Apfel gebissen hat oder in die Frucht. War ja kein Apfel, war Frucht. Möchte ich betonen. Dann erst ist es passiert. Und hier ist der große Unterschied in der Schöpfung. Das müssen wir einfach sehen. Und muss das begreifen. Vielleicht etwas vorab noch, dass man das Thema zu hart ergeht. Ein Bruder hat mir was Wunderschönes erzählt. Das hat mir eigentlich gefallen. Er hat gesagt, warum sucht der Mann die Frau und nicht die Frau den Mann? Warum wirbt der Mann um die Frau? Nicht umdreht, sagt das ganz einfach. Gott hat dem Mann eine Rippe weggenommen, um eine Frau zu schaffen. Jetzt fällt dem Mann was, also muss er suchen, nicht umdreht. Dem Mann fällt die Rippe, nicht der Frau. Da hat er gesagt, aus dem Grund muss der Mann die Frau suchen. Das schwast dann. 1. Mose 2, Vers 7, nochmal Schöpfungsordnung. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Das wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wisst ihr, von daher ist Mann und Frau absolut gleich und trotzdem total verschieden. Und in dieser Verschiedenartigkeit, da liegt letztendlich die Wurzel. Jetzt sieht man etwas. 1. Mose 3, Vers 1 bis 12. Jetzt sehen wir etwas. Wen geht der Teufel an beim Sündenfall? Nicht der Adam, sondern die Eva. Das ist halt so gewesen. Ich kann es auch nicht machen. Sondern der Teufel greift die Eva an. Er redet zum Weibe. Ist hochinteressant. Fast alle Medien im Okkultismus sind weiblich, weil sie empfänglicher sind für Transzendenz, für solche Einflüsse. Das ist einfach eine Tatsache. Jetzt heißt es hier, letztendlich, als sie sah, und die Augen, die Fleischeslust, diese ganze Bedürfnisse, weckt der Teufel bei der Frau. Und der Sündenfall geschieht, indem der Teufel die Frau im Fleisch anspricht und sie auf etwas draufsetzt, indem die Lust bei ihr gebiert, und dann aufflammt. Und jetzt kommt das Interessante. Und dann geht sie, letztendlich, dann geht sie zum Adam. Und der wird mitgerissen. Das ist also nicht in der Lage zu widerstehen, weil das ein gleicher Stoff ist. Aber jetzt kommt eben was ganz Wichtiges, was uns nachher eben leiten wird, auch in, letztendlich, der Folge des Sündenfalls, dass die Frau vom Angriff des Teufels gefährdeter ist wie der Mann. Muss uns einfach klar sein. Das ist eine Linie, die durchschlägt. Das ist größere Gefahr. Siehe Sündenfall. Aber wenn der Mann passiv ist, hier, dann ist schon passiert. Mehr braucht man gar nicht. Man muss im Prinzip nur passiv sein, dann ist schon passiert. Das ist eine hochwichtige Lehre für mich persönlich, wo ich das erkannt habe, sobald der Mann passiv wird, gefährdet er seine Frau, weil er sitzt steif. Brüder, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr passiv seid, setzt ihr eure Frau der Finsternis aus. Ist euch das klar? Jetzt kann man sagen, die Frau, die hat sich angreifen lassen. Und der Mann, wo war der? Wenn der Mann funktioniert, kannst du die Frau nicht angreifen. Du kannst aber die Frau angreifen, sobald der Mann nicht mehr funktioniert. Und damit sind die Brüder im Obligo. Das heißt, die sind am Trendsten. Die sind in der Verantwortung. Das möchte ich betonen. Die Frau wird angegriffen, wenn der Mann nicht funktioniert. 1. Mose 3, Vers 16, da heißt es, ich will dir viele Schmerzen durch häufige Empfängnis bereiten, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, du sollst nach deinem Manni verlangen, er aber soll herrschen über dich, und das ist eine Grundfolge des Sündenfalls, das ist gar nichts. Ich komme ja aus einem Beruf, wo Mann und Frau bloß gleichberechtigt ist, bei uns heißt es die Fräuleinaufbau. Ich konnte mich auf Dauer nicht entziehen, aber ich habe in meinem alten Job, wo ich die Macht allein hatte in bestimmte Bereiche, da habe ich mir das selber herausgenommen, dass ich zur unverheirateten Frau, wenn sie 60 war, habe ich trotzdem Fräulein gesagt. Jetzt, ich war noch deutsch und recht ein Fräulein, das ist inzwischen rum, das ist mir auch klar. Hier ist einfach etwas, wo du siehst, wie der Unterschied zwischen Mann und Frau verwischt werden soll. Zum Beispiel, ich kann es auch immer, dass die Frau die Kinder kriegt. Aus dem Grund sind sie für bestimmte Aufgaben einfach, geht's nicht. Wenn sie Familie haben wollen und Kinder kriegen wollen, können sie bestimmte Aufgaben nicht wahrnehmen. Das ist einfach so. Auch von der Gesundheit, vor allem her. Frauen sind für manche Sachen geil und die Männer nicht. Und da ist ein großer Unterschied. Ich habe jetzt gelesen, einen Artikel von einer englischen Schriftstellerin und der hat mich vorher, das war theologische Essays, und ich habe dann nur lachen müssen, ich habe herzlich lachen müssen innerlich, wo ich das gelesen habe. Und diese Frau, das war die erste Frau, die meines Wissens Oxford absolviert hat. Das war eine der führenden Frauen, die auch gezeigt hat, dass eine Frau vom intellektuelleren Mann gewachsen ist, die wirklich, wenn man nach heutiger Maßstäbe gehen würde, emanzipiert war. Die hat einen Artikel geschrieben, Essay, unwahrscheinlich, das heißt, sind Frauen Menschen. Ich hätte die Pfeife vom Stuhl, wo die Frau das sagt. Und dann sagt sie, natürlich ist eine Frau ein Mensch. Sie sagt sie, ist ein, und dann geht sie hin und sagt, ist ein Jäger ein Mensch? Ist ein Weißer ein Mensch? Sagt sie, natürlich. Sagt sie, ist ein Franzosen Mensch? Natürlich. Ein Engländer ein Mensch? Natürlich. Ist ein Deutscher ein Mensch? Sagt sie, natürlich. Sagt sie, ist ein Neger ein Busch ein Mensch? Natürlich. Ist ein Wissenschaftler in Oxford ein Mensch? Natürlich. Sie sagt, aber eins ist doch klar. Es gibt einen Unterschied. Wenn du den Professor aus Oxford nimmst mit dem Flugzeug, setzt ihn in den Busch und lässt ihn Pferde suchen, versagt er jämmerlich. Wenn du den Neger aus dem Kral nimmst und setzt ihn in der Vorlesungssaal in der Uni, versagt er jämmerlich und sagt, insofern ist es gleich und trotzdem ein Unterschied. Und sagt sie, in der Gestalt sind Frauen Menschen und trotzdem ist ein Unterschied. Hervorragend. Ich sage, es war vom Intellektuellen her das Reifste, was ich seit langem gelesen habe über diese Thematik. Die hat das begriffen. Und die hat das gesagt, gleich, machen wir uns nichts vor, ist ein Unterschied. Ist einfach da. 1. Korinther 7, Vers 7. Hier ist jetzt einmal ein wichtiger Punkt. In der Frage lese ich nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das heißt, das Grundmodell Gottes für diese Welt ist Ehe. Ich will einfach mal betonen. Das Grundmodell ist Ehe. Der Grundsatz heißt, dass Mann und Frau heiraten sollen, Kinder kriegen sollen und leben sollen in Ehegemeinschaft. Das ist für die Masse der Menschheit der Wille Gottes. Aber es gibt einen Unterschied. 1. Korinther 7, 7. Denn ich wollte alle Menschen wählen wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so oder andere so. Und damit spricht Paulus das Ledigsein an. Und jetzt gibt es aber innerhalb dieser Menschheit, gibt es von Gott her Verschnittene vom Mutterleibe an. Die haben die Berufung von Gott her, praktisch, die hat Gott so gesetzt, die sind zum Ledigsein geboren. Das sind wenige. Aber es gibt's. Da gibt es Leute, die verschneiden sich um des Reiches Gottes Wille. Die geht freiwillig Ledigsein ein, um Gott zu dienen. Zum Beispiel von Missionsfällen, es gibt dritte Leute, die werden von Menschen verschnitten. Das heißt, die werden von Menschen kaputt gemacht, dass sie nicht mehr ehefähig sind. Das gibt es auch. Es gibt also drei Ebenen, wo man sagen muss, der Grundsatz für Mann und Frau ist Ehe, aber es gibt hier Unterschiede im speziellen Einzelfall. Das müssen wir auch einfach nüchtern sehen. Und jetzt sagt Bibel Nummer 1, 1. Korinther 7, 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, sei es gut für einen Menschen, kein Weib zu berühren, um aber Unzucht zu vermeiden, habe ein jeglicher seine eigene Frau, der eine jegliche ihren eigenen Mann. Das heißt, dieses Charisma, diese Gnadengabe der Ehe oder nicht der Ehe, bezieht sich vor allem auch auf die Leute, die von Gott her schwach sind. Zum Beispiel hier auf dem zwischenmenschlichen Bereich, für die hat Gott was ganz Einfaches, für die hat auch die Ehe verordnet. Wenn er jemand das Charisma gibt, dass er ledig bleiben soll, dann ist er auf dem sexuellen Gebiet in der Regel unanfällig. Das ist einfach so. Du kriegst die Gnadegabe von Gott so, dass du es packst. Ich behaupte einfach, ich bin zum Beispiel absolut, ich bin Ehemensch. Meine Frau hat schon zu mir gesagt, wo mein Kleiner so groß war, guck, so sieht dein Vater aus, wenn man fort war. Aber trotzdem, trotz allem, was meine Frau jetzt mitmachen muss, bin ich trotzdem, ich bin für die Ehe prädestiniert. Ich brauche ein Gegenüber, ich muss diskutieren, ich muss reden. Ich brauche einen bestimmten Punkt, brauche ich mein Gegenpolisch aus. Es gibt aber Leute, die sagen, ich brauche das nicht. Im Gegenteil, ich brauche das nicht. Das ist letztendlich gesteuert durch diese Gnadengabe. Also nochmal, Grundsatz Ehe, aber es gibt einen Unterschied im Einzelfall, wo das nicht zutrifft. 1. Korinther 7, 33. Der Verheiratete sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle. Und hier Schlachter ist geteilt, da steht im alten Urtext ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Und zwar, Entschuldigung, Unterschied zwischen der Jungfrau und der verheirateten Frau. So steht es im alten Urtext. Und jetzt muss man einfach nüchtern sehen. Die Bibel sagt an keiner Stelle, dass wenn jemand heiratet, dass er geistlich wegen dem schlechter ist, wie jemand, der ledig Gott dient, sagt er nicht. Sagt sie nicht. Sie sagt, es gibt's. Und diese Unterschiede, die muss man akzeptieren. Das heißt, es gibt hier keine Regel, wo man alles über einen Leuchte ziehen könnte, sondern es gibt hier Unterschiede. Und diese Unterschiede, sowohl, dass jemand heiratet, dass jemand nicht heiratet, dass jemand dann sich nicht so fürs Recht Gottes einsetzen kann, weil er Familie hat, wie er sich zum Beispiel einsetzen würde, wenn er ledig wäre, es wird von Gott her nicht als negativ beurteilt, sondern ist halt so. Wisst ihr, von daher müssen wir lernen, normaler zu werden. Es gibt Dinge, die sind halt so. Und jetzt geht die Bibel hin und sagt letztendlich, auf der Basis dieser Unterschiede und auf der Basis dieser geistlichen Situation, dass der Mann auf die Frau angewiesen ist, dass sie ihm hilft, und auf der Basis, dass wenn der Mann nicht funktioniert, dass die Frau dann eher angegriffen werden kann von der Finsternis, dass die Frau halt einen Mutterinstinkt hat, den der Mann nicht hat. Das ist einfach Tatsache. Sagt jetzt die Bibel, jetzt gibt es bestimmte Muster, die in der Gemeinde den Mann und die Frau schützen. 1. Korinther 14, 34 bis 38. Und das ist das, was unsere Axa zum Beispiel hier nicht begriffen hat. Und zwar, es heißt hier, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen untertan sein, wie auch das Gesetz sagt. Wollen Sie aber etwas lernen, so mögen Sie daheim Ihre Männer fragen, denn es steht einem Weibe übel an, in der Gemeinde zu reden. Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen? Und so weiter. Und da ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar, die Bibel sagt hier, die Frau soll schweigen in der Gemeinde. Jetzt sind manche Brüder auf die Idee gekommen und haben gesagt, in dem Moment darf eine Frau nicht beten. Aber das Interessante ist, die Männer, wo die Frauen nicht beten lassen, die lassen komischerweise singen. Schon interessant. Warum soll ich eine Frau denn singen lassen, wenn ich sie schweigen lasse? Wenn ich sie schweigen lasse, dann darf sie nicht einmal Piep sagen in ihrer Versammlung. Wisst ihr, da kommt die Inkonsequenz und das steht hier überhaupt nicht. Sondern da steht was ganz einfaches, wenn man den Text im Zusammenhang liest. Da heißt doch zu Deutsch, die Frau soll schweigen in der Gemeinde und soll gefälligst ihre Männer daheim fragen. Das heißt, da ist was ganz anderes gemeint. Die Frau ist von ihrer Impulsivität her, sie ist ja impulsiver wie der Mann, von ihrer seelischen Veranlagung her, viel eher bereit, etwas blitzartig anzugehen, auch in der Gemeinde, plötzlich, wie ist das? Und die Frage zu stellen und dann reinzufahren, wie es halt so eine Mutter mit ihrem Gluckerinstinkt tut, ist auch gut. Jetzt sagt halt hier der Paulus zu Deutsch, nee, das will er nicht in der Versammlung, er sagt, die Frau solle hier schweigen, solle daheim den Mann fragen, wenn sie hier anfangen, weil wenn eine anfängt, fangen alle an. Ich habe das einmal erlebt. Ich hatte mal eine Versammlung, da war meines Wissens war nur Schwester und ich war mit einem Mann allein. Und dann habe ich genau das gleiche Thema gehabt wie heute Abend. Und ich hatte das gleiche Thema. Und als ich bei dem Thema an einem bestimmten Punkt war, habe ich wahrscheinlich, ohne es zu merken, habe ich die Bombe gezündet. Und mit einem Schlag hat eine Schwester angefangen. Und dann war innerhalb von 5 Minuten, ich hatte keine Kontrolle mehr über die Versammlung. Das ist mir ein Glitter gesagt, nach 2 Minuten, ich hatte keine Chance mehr. Und dann ging es und es ist gesagt wie ein Wasserfall. Dann habe ich was gemacht. Das habe ich nie mehr gemacht, habe es auch nie mehr machen müssen. Ich habe dann gebrüllt. In die Versammlung rein, hab geschrien. Schwestern! Laut geschrien. Da sind sie zusammengefahren und haben gesagt, jetzt verstehe ich 1. Paulus, die Frau schwieg in der Gemeinde. Und war schlagartig, war die Versammlung mucksmäuschen. Bist du wie lang? 10 Sekunden, geht's wieder los. Und das ist halt so, ich kann doch die Frauen nicht ändern. Und die Bibel sagt, sie überlegt euch immer, was das auch heißt. Die Bibel sagt an keiner Stelle, habt ihr eine Bibelstelle? Die Bibel sagt an keiner Stelle, ich soll die Frau ändern. Sagt sie nirgends. Sie sagt aber keiner Stelle, ich soll den Mann ändern. Vom grundsätzlichen Wesen her, sagt die Bibel nirgends. Sondern sie sagt praktisch, lass der Mann sei, wie er ist, und lass die Frau sei, wie er ist. Ändern soll sich der Sünder, ist eine sündhafte Art. Aber Mann und Frau ist ein Wesen, lass sie doch nur. Halte die Ordnung für Gottes ein. Wenn die halt so unterschiedlich sind, musst du bestimmte Dinge einhalten. Jetzt soll die Frau halt nicht tuscheln und die Lehrdiskussion anzetteln während der Versammlung mit ihren Schwestern, sondern soll schön lieb sein und die heim ihren Mann fragen. Oder die ledige Schwester soll nach der Versammlung zu den Ältesten oder zu den Brüdern gehen und sagen, wie war denn das gemeint? Das ist okay. Das ist gemeint. Nicht, dass die Frau nichts sagen darf. Eine Frau darf singen, eine Frau darf beten, eine Frau darf auch was sagen in der Versammlung. Wir sehen, naja, sie darf nicht lehren. Das ist wieder was anderes. Aber in keinster Weise wird der Bibel gelehrt, dass die Frau nicht beten darf. Wo steht es? Habe ich in der Bibel nie gefunden. der Bibel steht, steht manche Sachen, bloß das, dass sie nicht beten darf, das habe ich nirgends gefunden. Insofern gehe ich davon aus, dass ein Mensch leer ist. Kolosser 3, Vers 18, jetzt kommt wieder ein ganz wichtiger Punkt. Also ihr versteht, was ich versuche. Ich versuche heute Abend mit kleinen Eckpfeiler, jede Ziffer wäre eine Predigt für sich, ich versuche mit einer kleinen Ziffer lehrmäßig, so wie ein Mosaik, ein Feeling aufzubauen, dass wir begreifen, um was es eigentlich geht. Nur stichpunktartig. 3,18. Die Frauen, ihr Frauen seid euren Männern untertan, wie sich's geziemt im Herrn. Jetzt kommt plötzlich ein Wort, das aus dem deutschen Wortstaat verschwunden ist. Was sich geziemt. Das heißt, für das Wesen, für das, was nach außen hin wirkt, wie sich's geziemt, wie es vom Anstand her empfunden wird, ist es einfach gut, wenn die Frau die Rolle einnimmt. Dass sich hier zurückhält. Das wirkt auf den Mensch generell positiver, wie wenn sie vorläufig ist. Das ist einfach Tatsache. Hier steht, wie es sich geziemt. Nicht nur, dass es ein Befehl ist, worüber wir gar nicht reden, sondern auch die Wirkung, wir müssen auch lernen, zwischen den Zeilen zu lesen, auch die Wirkung nach außen ist negativ, wenn es vorläufig ist. Und aus dem Grund sagt er, es geziemt sich. Das ist aber die Bibel ganz korrekt, indem sie ganz genau sagt, wie die Aufgabenverteilung ist. 1. Timotheus 2, 9 bis 15. Ebenso, dass die Frauen in sittsamem Gewande mit Schamhaftigkeit und Zucht sich schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern wie es sich für Frauen geziemt, welche sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung, einer Frau gestatte ich das Lehren nicht, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie soll sich still verhalten. Denn, jetzt kommt wieder unter Schluss, wo kommt es her? Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Adam wurde nicht verführt, das Weib aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Das ist genau das, was ich vorher gezeigt habe. Sie ist anfälliger. Sie soll aber gerettet werden durch Kindergebären, wenn sie bleibt im Glauben, in der Liebe, in der Heiligung, samt der Zucht. Das ist das Heißt, wo man nicht übersetzen kann. Da kannst du alles reinlesen. Du kannst sagen, durchs Kindergebären hindurch, durch ihre spezifisch weibliche Nöte. Sie wird nie im Leben gerettet, weil sie Kinder hat. Dann gäbe es eine zweite Erlösung aus Jesu Blut. Und gerettet heißt in der Bibel nicht nur letztendlich in den Himmel kommen, sondern gerettet heißt auch in der Situation, dass Gott eingreift und hilft. Aber hier haben wir jetzt sogar ganz entscheidende Punkte. Was interessant ist, Vers 8, den möchte ich nicht unterschlagen. So will ich, dass Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Das heißt, Gott hat zum Beispiel für die Männer vorgesehen, dass wenn sie betet, dass sie die Hände erheben dürfen. Ich bete manchmal so. Also mich stört das nicht pflichtwürdig in dem Sinn. Aber wisst ihr, was absolut ungeistlich ist? Und das ist ein Zeichen, dass all diese Bewegungen ungeistlich sind, wie die Pfingst- und charismatische Bewegung. Wo ich einmal gesehen habe, dass diese Bewegungen nicht vor Gott sind, dann hatte ich auch keine Hemmungen mehr beim Gebet, die Augen aufzumachen. Wisst ihr, wenn ich einmal überzeugt bin, dass was falsch ist, habe ich keine Hemmungen mehr. Dann habe ich die Augen aufgemacht, wenn die gebetet haben. Haben wir sie schön angeguckt, quer durch den ganzen Garten. Ich habe die Versammlung intensiv beobachtet, die Gesichtsausdrücke, die Leute haben mir mal genau angeguckt, was da los ist. Dann habe ich gesehen, wie die Frauen mit erhobenen Armen beten. Und das ist jetzt was die Bibel sagt. Nicht die Frauen sollen mit erhobenen Armen beten, sondern die Männer. Und das hat mich abgestoßen. Das war mir unmoralisch. Das war immer hart. Vom Körperbau der Frau her. Wisst ihr, und so ist das alles von der Schöpfung her. Vom Körperbau, von der psychischen Veranlagung. Vor allem her hat Gott, der Schöpfer ist, ganz genau für Mann und Frau etwas maßgeschneidert gemacht. In der Anbetung, im Verhalten, im Dienst, in allem. Das ist alles maßgeschneidert, sodass es passt. Und was ist der große Hintergrund? Dass dem Teufel dieser furchtbare Schlag, der beim Sündenfall geschehen, nicht mehr geschieht. Dass der Teufel eben nicht mehr die Frau letztendlich unterlaufen können und dass der Mann in seiner Passivität nicht mehr durch sein falsches Verhalten die Frau mit ins Elend reißt. Das hat alles den Grund, um Mann und Frau selber zu schützen und der Gläubige geistlich vorwärts zu bringen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Übrigens interessant, dass die Männer vor der Zorn anfällig sind. Gell? Man sieht dann, Gott hat es genauso geschrieben, wie es ist. Ist euch schon mal aufgefallen, habt ihr schon mal richtig zornige Frauen gesehen? Hysterisch ist sie, aber richtig zornig. Ja, nicht ein Unterschied, aber richtig zornig. Habe ich nur Männer gesehen in meinem Leben. Ich habe noch nie Zorn gefragt gesehen. Unter dem, was ich unter Zorn verstehe, ist der Lot und der Zorn. Ich habe Frauen Gifte sehen und alles, aber Männer sind zornmütig. Das müssen wir sehen. Gott sagt das ganz klar. Und jetzt kommt was Interessantes. Er sagt, die Frau solle den sittsamen Gewände mit Schamhaftigkeit und Zucht sich schmücken. Nicht mit Haarflechten, nicht mit Gold, nicht mit Perlen, nicht mit kostbarer Kleidung. Es gibt Parallelstellen dazu. Man muss einfach sehen, die Bibel verbietet nicht den Schmuck. Sondern die Bibel sagt was ganz einfach. Sie soll das, was sie tut, soll dezent sein, sodass es in Ordnung ist, soll recht sein. Aber sie verbietet nicht Schmuck. Sie sagt zum Beispiel an mancher Stelle nicht mit bestimmten Dingen wie Kleid oder so. Ich kann sagen, Frau soll kein Kleid anziehen, sondern sie soll sich wohl normal benehmen. Bloß sie soll nicht, ich sag's einmal, aussehen, wenn sie mit Konfetti behangen wäre. Das wiederum ist vor Gott her nicht in Ordnung in der Rolle der Frau. Bloß jetzt wiederum zu sagen, jeder Schmuck ist vom Teufel, ist verboten, das finde ich in der Bibel wieder nicht. Wenn ich alle Stellen untersuche, alle Bibelstellen, und ich sage, kannst du das nicht mehr rauslesen. Wir werden nachher nochmal Berührungspunkte kriegen mit der Sache. Sondern wie sich's die Frau geziemt. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Was will Gott von der Frau, dass sie durch ihre innere Haltung praktisch überzeugt? Dass sie durch ihre innere Haltung überzeugt, durch ihre Ausstrahlung, durch das, was sie tun, was sie sind. Durch ihre Geistlichkeit. Es überzeugt nämlich 100-mal mehr, wenn man sie auftakelt. Die Geistlichkeit, das geistliche Sein. Und das ist etwas, was Gott hier von der Frau will, das ist mit ihrer Aufgabe. Und dass sie aus dem raus eben ihre Wirksamkeit beginnt, ihre gute Werke tut, von Gott her. Und dann letztendlich ihre Grundaufgabe eben, nochmal, mit dem Vorbehalt vorher, von dem, dass nicht alle das Charisma haben, dass sie hier letztendlich im Glauben, in der Liebe und in der Heiligung und in der Zucht bleiben soll und, ich sag's mal so, ihre Aufgabe als Mutter der Familie wahrnehmen soll. Das ist einfach eine Tatsache. Aber in dem drin soll sie im Glauben bleiben, in der Liebe, in der Heiligung und in der Zucht. Und bei Zucht steht ein Wort, das meint, wie soll ich sagen, von der Zucht ist mir zu falsch. Oder nicht treffend genug. Man könnte sagen, in der Beherrschung, in der geistlichen Vernunft, in der richtigen Gesinnung, also richtige Einstellung, das ist vielleicht der richtige Ausdruck. Schwieriges Wort. Man könnte sogar sagen, im Denken könnte sogar eventuell, wenn die Welt gehst, übersetzen. Epheser 5, 33, dort haben wir nochmals etwas. Doch auch ihr, einer wie der andere, liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber fürchte den Mann. Da muss ich jetzt nicht gemeint fürchte im Sinne von, dass man Angst hat vor dem Mann, sondern dass Ehrfurcht. Das heißt, die Rolle des Mannes zu akzeptieren und in gewisser ehrfurchtigerweise gegenüber dem Mann vorzugehen. Mich hat es immer abgestoßen. Wisst ihr, ich hab durch meinen Bankjob, wo ich früher wirklich massiv im Kundenverkehr war, da habe ich viel erlebt. Ich habe es erlebt, wie Frauen ihre Männer vor mir blamiert haben bis auf die Knochen. Das hat mich immer abgestoßen. Und das ist hier gemeint. Dass die Männer gewisse Ehrfurcht, praktisch, dass die Frau Ehrfurcht dem Mann gegenüber aufbringt. Wenn sie ihm den Kopf wäscht daheim, ist was anderes. Darf sie? Im Kämmerlein können sie sagen, hey, lieber Mann. Wisst ihr, mit Anstand, in der richtigen Haltung. Aber sie soll es nicht tun, sodass er rührig wird. Da wartet hier die Bibel, mit Ehrfurcht. Und wenn sie dann im Kämmerlein dem Mann den Kopf wäscht, dann soll es auch mit Ehrfurcht geschehen. Aber dann kannst du es sagen, bloß nicht öffentlich. Wisst ihr, das ist was wichtig. Sie haben mal gesehen, wie eine erwachsene Frau zu ihrem Mann du Lausbub gesagt hat. Ich werde es nie mehr vergessen. Es hat mich so abgestoßen, so angeekelt, ich werde es nie vergessen. Das ist die Motus 3,11. Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Das sind die Diakonisse gemeint. Und damit sieht man bereits, dass Gott den Frauen manche wichtige Dienste vertraut hat. Zum Beispiel, dass sie Diakonisse sei, der Verdienerin in der Gemeinde. Das heißt, dass Frauen wichtige Dienste außer dem Lehr- und Predigtdienst, aber dass Frauen wichtige Dienste in der Gemeinde letztendlich wahrnehmen dürfen. Da steht nicht ihre Frauen, da steht kein Artikel im Griechischen. Dann heißt es nur Frauen, also weibliche Diakone. Auf Deutsch, es gibt weibliche Diakone. Wenn man männlicher ist, jetzt kann man auch weiblicher einsetzen. Das ist absolut denkt an die Phoebe, die Dienerin der Gemeinde. Es war eine weibliche Diakonin. Das ist überhaupt keine Frage. Und von daher gibt es wichtige Dienste, die Frauen wahrnehmen müssen, die Männer auch nicht kennen. Zum Beispiel, es gibt manche Dienste, die man an Frauen tun muss. Den kann ein Mann nicht tun, den muss eine Frau tun. Das ist wichtig. Dann Römer 16. Verseht, ich empfehle aber euch unsere Schwester Phoebe, welche eine Diakonin der Gemeinde zu Kenchrea ist, damit ihr sie aufnehmt, wie sich im Herrn geziemt und ihr beisteht, in welcher sie Sache eurer Bedarf. Denn auch sie ist vielen eine Beschützerin gewesen, auch mir selbst. Ich würde zu gern wissen, was die gemacht hat. Steht leider nicht der Bibel. Wisst ihr, Sie war Beschützerin. Beschützerin. Und dann, sie kommt ja nochmals. Schmal wichtig, Vers 27. Am Schluss an die Römer gesandt von Korinth durch Phoebe, die Dienerin der Gemeinde in Kenchrea. Wichtige Botschaft überbringen darf. Absolut zuverlässig vor Gott her. Ist betreut worden mit wichtigsten Aufgaben. Das müsst ihr mal vorstellen, der Römerbrief transportieren darf nicht ein Mann, eine Frau. Ist das nicht, dass Gott der Frau eine wichtigste Aufgabe der Gemeinde anvertraut und ungeheuer Vertrauensvorschuss gibt und da erwartet, dass der Frauen treu sind? Und es geht. Wisst ihr, manchmal hast du den Eindruck, da heißt die Frau schweige in der Gemeinde, die Frau darf nicht predigen, die Frau darf das nicht, und dann sitzt die Frau und sagt, ich darf nichts für dich. Völlig falsch. Die Frau hat ganz bestimmte Aufgabe vor Gott, und die muss sie auch antreten, sonst versündigt sich auch die Frau, wenn sie das nicht tut. Wenn die Männer hier die Frau erpresset und in eine falsche Richtung drängen, versündigen sie sich genauso. Sondern der Mann muss seine Aufgabe wahrnehmen, die Frau muss ihre Aufgabe wahrnehmen. Das in der richtigen Weise. Und dann läuft's. Nur die Achse hat genau das verdreht. Möchte ich gleich vorab sagen. Ich sehe jetzt nachher, wenn man begreift, was hier gemeint ist. 1. Timotheus 5, 1 bis 3. Über einen Älteren ziehe nicht los, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Ehre die Witwen, welche wirklich Witwen sind. Hier haben wir jetzt einmal, ich habe mal gesagt, drei andere Gruppen. Man kann es noch in mehr Gruppen aufteilen haben. Wir haben hier jetzt einmal Mann, Frau und dann nur eine Spezialgruppe, die Witwen. Jetzt sieht man zwischen Mann und Frau in Verhaltensweise. Je nachdem, wer ich vor mir habe, werde ich mich völlig anders benehmen. Wenn ich eine alte Schwester habe oder ältere Schwester, dann werde ich mich ehrfürchtig ihre gegenüber benehmen wie einer Mutter. Das Normale. Das erwartet Gott. Und ich sage, oh, die Frau. Sondern dann werde ich mich wie einer Mutter gegenüber benehmen. Habe ich jüngere Schwestern, die von der menschlichen Ebene her, von meinem Alter abwärts kommen, dann werde ich mich denen in Keuschheit benehmen. Das heißt, ich habe gewisse Abstand. Ich mache es immer nur so, wenn mir Schwester ruft, egal wie die heißt, egal was ist, und die sagt zu mir, kann ich mit dir nochmal müssen, und dann sage ich immer noch das Gleiche. Ich sage, jawohl, wenn du noch einen Dritter findest, Mann oder Frau, das ist mir völlig wurscht, aber ich fahre mit dir allein nicht aus. Ich habe weiterhin keine Angst, dass da irgendwas wäre, ich völlig außerhalb jeder Diskussion. Aber man sieht mich als Verkündiger des Evangeliums mit der Frau abends um 11 in ein Auto einsteigen und wegfahren. Leute, die Gedanken möchte ich gleich alle ablocken, indem man mich nie mit der Frau allein einsteigen sieht, sondern immer bloß zu dritt. Wisst ihr? Das gehört hier mit dazu, zu dieser Aufgabenteilung. Er sagt hier, das Verhalten Jüngere wie Schwester in Keuschheit. Und da steht gar nicht Keuschheit. Sondern das ist ein Wort, das ist auch so ein Wort, wo man fast nicht übersetzen kann. Das heißt Agneia, Reinheit. Also einfach sauber. Man könnte sagen sauber. Benimm dich die jüngere Schwester als Mann gegenüber sauber. Und natürlich heißt das auch, dass die jüngere Schwester sich den Männern gegenüber sauber benehmen. Ich mache auch keine Seelsorge in junger Frau in meinem Leben. Und dann sage ich, wenn du mit mir Seelsorge willst, weißt du meine Frau, dann sitzt schnell mit hin. Also hier muss man einfach versuchen, diese keusche Linie, die die Bibel aufrichtet, wirklich durchzuziehen. Titus 2, Vers 3 bis 5. Ihr seht, es kommt immer wieder in den Briefe, die sich letztendlich mit der praktischen Gemeindearbeit befassen. Dort heißt es, dass alte Frauen ebenfalls sich benehmen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch seien, nicht viel im Weingenuss frönen, sondern Lehrerinnen des Guten seien, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, verständig, keusch, haushälterisch, gütig, ihren Männern untertan zu sein, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Rolle. Wenn ich eine ältere Schwester wäre und liest das, dann habe ich eine grundsätzliche Aufgabe in der Gemeinde. Die ältere Schwester müsse den Mut haben, zu den jungen ER-Führungszeichen, dynamischen, so profihaft aussehen, unterstrichst zweimal Schwestern hinzugehen und zu ihnen zu sagen, sei deinem Manne untertan. Sei eine gute Frau für deinen Mann. Sei keusch, demütig, reiß dich zusammen. Und ich erzähle dir aus meiner Lebenserfahrung, was für dich wichtig ist. Die ältere Schwester sind von Gott her verpflichtet, die jüngere Schwester zu belehren. Und zwar nicht zu lehren über das Wort Gottes, sondern zu belehren, wie man sich als Frau benimmt. Schon mal eine ganz große Aufgabe. Und die Axa hat leider so keine Kappe zu schätzen. Nämlich gesagt, das tust nicht. Das ist im Othniel sein Problem und nichts ist deine. Du musst dich beherrschen. Und sie hatte keine Schwester, die ihr das beigebracht hat, und hat es halt selber gemacht. Trotniel war wieder Adam, gleiches Kaliber, weich. Weich, gemütlich, wahrscheinlich keine Lust gehabt, zum Schwiegervater zu gehen, hat halt die Frau gemacht. Hier kommen wir zu einem ganz kritischen Punkt nachher, und zwar, ich sage nochmal vorab, die Frau, weil sie einen Mutterinstinkt hat, versucht in der Regel die Schwäche des Mannes auszugleichen, und das ist falsch. Sie kann die Schwäche des Mannes ausgleichen, indem sie dafür betet. Sie kann die Schwäche des Mannes ausgleichen, indem sie Gehilfin für ihn ist, ihm hilft, aus dem rauszukommen. Aber sie darf niemals in der Öffentlichkeit, wenn der Mann was nicht hinkriegt, einfach seine Rolle übernehmen und dann das durchziehen. Das ist die Sünde, die die Frau dann begeht. Und auf das Ziel, das war bei der Aksa der Fall, sie hat das, was der Othniel tun musste, vor Gott, er hat sie getan, das war genau die Sünde. Auf das ziele ich den ganzen Abend. Dann 1. Petrus 3, Vers 1. Gleicherweise sollen auch die Frauen ihren eigenen Männern untertan sein, damit, wenn auch etliche dem Worte nicht glauben, sie durch der Frauenwandel ohne Wort gewonnen werden. Wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen, euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein. Jetzt kommt es mit dem Schmuck, lest mal ganz genau. Mit Haarflechten, Gold umhängen und Kleider anlegen. Da wird es auf der gleichen Ebene gezogen. Da heißt es praktisch zu Deutsch nicht, du darfst keine Kleider anlegen. Das ist alles gleiche Ebene. Wenn ich jetzt sage, Gold und Haarflechte verboten, Schmuck, dann muss ich sagen, Kleider auch verboten. Wenn ich ehrlich bin, das ist die gleiche Ebene. Vom Text her die gleiche Ebene. Also muss ich sagen, es sind Kleider, Schmuck, Goldumhänger, Haarflechte, muss so sein, wie man es vorher gelesen hat, im Timotheus. Keuschzüchtig, in Ordnung, sauber, nicht hervorstechend, sondern muss dezent sein. Um das geht's. Der verborgene Mensch des Herzens mit dem unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Macht wieder, das ist das, die Ausstrahlung der Frau. Dieser Trumpf, den sie hat, welcher vor Gott wertvoll ist. Das ist was Wertvolles vor Gott. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, welche ihre Hoffnung auf Gott setzten und ihren Männern untertan waren. Jetzt merkt ihr was. Ihr Männer, ist euch eigentlich etwas klar? Wenn eine Frau funktioniert, was dann passiert? Das ist den wenigsten Männer klar. Sie nimmt ihre Hoffnung zu Gott. Und sie wird dann beginnen, wenn du als Mann nicht funktionierst, zu Gott zu gehen und wird mit Gott über dich reden und sagen, hier, und dann kriegst du es mit Gott zu tun. Ist euch das klar? Ist der wenigste klar. Die Frau geht zu Gott, und das ist die wahre Frau im Reich Gottes. Sie geht zu Gott und sagt, Herr, erbarm dich meines Mannes. Sie sagt, wie habe ich schwer, wie elend, dass ich ausgerechnet so einen erwischt habe. So redet sie, so schwättert sie. Ich weiß, wie es geht. Hat oft genug erlebt. Sondern sie geht hin und sagt, Herr, erbarm dich meines Mannes. Da kommt ein bisschen dieses Stück Priestertum von 1. Petrus 2, Vers 4 kommt heraus, dass die Frau als Priesterin vor Gott für ihren Mann einsteht. Ist das ein Unterschied? Ich kann nicht, Frau, aber ich jeden Morgen, bevor ich aufstehe, 1. Petrus 3, 1 und folgende lese. Das ist nämlich nicht nur für die ungläubige Frau, sondern auch für die Gläubigen. Das heißt, auch wenn etliche ungläubige Männer haben, aber die andere etliche haben Gläubigen, für die gilt das Gleiche. Das ist ein allgemeiner Text für alle Frauen. Und das siehst du, aber als Mann, was Gott die Frau für eine wichtige Aufgabe zugeordnet hat und wie wertvoll das vor Gott ist, dann bringt er Sarah. Sarah war bestimmt die drei Frauen, wenn er die studiert. Aber hier kommen wir jetzt langsam ans Wesen einer Frau. Jetzt überlegt euch das alles. Hätte dann die Aksa zum Kaleb gehen dürfen? Nö. Sonst hätte ihren Othniel hinter den Kulissen so lang stark machen müssen, bis er im Selbstbewusstsein gesagt hat, Schwiegervater, wir brauchen Quellen. Stattdessen hat sie gesagt, ach der Laschi, der tut's doch nicht. Wie oft war die junge Schwester bei mir und haben gesagt, unsere Brüder sind zu lasch. Das muss man ganz offen sagen. Was sagst du denn, Schwester? Das geht dann teilweise so, dass die Schwester stöhnt und sagt, oh, wer doch ich ein Mann. Haben wir auch schon erlebt. Wisst ihr, da kann man nur eine weise Antwort geben. Die heißt ganz einfach, du bist aber keiner. Du bist eine Frau. Und damit musst du dich an die biblische Ordnung halten, ob es da passt oder nicht. Und hier kommt das Elend. Du sagst, jetzt geh zu Gott. Geh in die Fürbitte. Bet. Hilf. Das ist deine Aufgabe. Aber geh nicht hin und mach das, was die Aksa gemacht hat, übernimm die Rolle des Mannes. Wenn du das machst, geht's übel aus. Es geht immer übel aus. 1. Korinther 7, 29. Also gell, ich möchte es bewusst sagen, ich möchte es nur anreißen heute. Ich möchte nur ein Mosaik aufbauen, dass ihr ein Feeling bekommt, was die AXA falsch gemacht hat. Dass ihr die Grundlinie versteht. Ich möchte nicht in der Tiefe den Text studieren. Es geht gar nicht für die Zeit. 1. Korinther 7, 29. Das sage ich aber, ihr Brüder, die Zeit ist beschränkt. Da steht Kairos, der Zeitpunkt. Das heißt die Gelegenheit. Ist klar umrissen von Gott gegebene Zeit. So möge nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, als hätten sie keine, die da weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuten, als freuten sie sich nicht, und die da kaufen, als besäßen sie es nicht, und die diese Welt gebrauchten, als gebrauchten sie sie nicht, denn die Welt mit ihrer Gestalt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Schmitte drin in diesem großen Kapitel über Ehe. Und jetzt sagt Bibel was ganz klar, ich will, dass ihr ohne Sorge seid. Du musst als Mann, und die Frau muss mit dem Mann zusammenleben, wie wenn es Mann und Frau gar nicht geht. Ist das klar? Brutale Aufgabe. Das Mann und Frau sein darf einfach kein Problem sein für eine funktionierende Ehe. Wisst ihr, wie das am einfachsten geht? Indem der Mann genau weiß, was die Frau denkt, sie genau versteht, genau die Schöpfungsordnung, genau die Erlösungsordnung versteht, sie genauso benimmt. Wenn die Frau genau dasselbe macht, für ihre Warte, dann passiert's. Fragt mal meine Frau, was ich mit meiner Frau angestellt habe, kann ich gar nicht erzählen. Aber ich erzähle es trotzdem. Und zwar, ich habe meiner Frau in den unmöglichsten Situationen, also dass ich sie nicht nur irgendwo in der Bluse oberpackt habe, erst der Kragen gemopft, das war alles. Ich habe meine Frau fast angesprungen. Und habe sie angezischt manchmal in manche Situationen. Und wisst ihr, was ich zu ihr gesagt habe? Mir muss gleich. Ich habe gesagt, sag mir sofort, was du in den letzten 3 Sekunden gedacht hast. Und machen wir das Schmerz, meine Frau, sie mit dem Gesicht auch. Aber wisst ihr, was ich da gelernt habe? Da habe ich gelernt, wie eine Frau denkt. Und im Laufe der Ehe wird ja gescheiter. Ich habe eine Silberhochzeit, vielleicht so Gott Gnade gibt bis zur Goldene, wenn es funktioniert. Das funktioniert immer noch nicht ganz. Aber jetzt bist du silberische gewisse Besserung eingetreten, das müssen wir sagen. Manchmal, wenn wir aneinander geraten, wir gerade auch aneinander, schon normal, wenn wir so in der Gefahr sind, aneinander zu geraten, dann sage ich zu meiner Frau manchmal, gell, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich zum Beispiel dich in Ruhe lassen. Ist das richtig? Sagt sie, ja. Das heißt, man hat was gelernt. Ich habe viel gelernt durch das Buch vom Theodor Bovee, ein Psychiater aus der Schweiz, der gläubig ist, und über das Buch kann man streiten, das heißt, die Ehe ist ein Klassiker, kam von pietistischen Kreisen, und der hat mir etwas beigebracht. Hat zum Beispiel gesagt, zwischen Mann und Frau ist ein Unterschied. Jetzt hast du eine Frau mit 2 kleinen Kindern und du bist den ganzen Tag im Geschäft. Er hat es genau beschrieben, und es war genau so, wie es ist. Er hat gesagt, du kommst heim, hast absolut die Nase voll von dem, was da war. Du willst deine Ruhe. Die Frau hat absolut die Nase voll, dass sie allein mit ihren Kindern sich rumgeschlagen und sich hat laufen lassen. Und ist völlig fertig, hat das Gefühl, ich habe ja nichts Scheiß gleich, und jetzt kommt der Mann. Jetzt hat sie nur einen Wunsch, sich die ersten 5 Minuten mitzuteilen. Du musst jetzt ernst in diesen 5 Minuten. In der Regel läuft es so, wie ich auch schon gemacht habe. Ich habe gesagt, lass mich in Ruhe, ich will jetzt meine Ruhe. Dann habe ich mein Sofa abgehört, dann habe ich mich draufgeschmissen und dann war das Ding erledigt. Und dann wundere ich mich, dass ich am 8. Morgen Streit mit meiner Frau habe. Völlig normal. Das heißt, wenn man lernt, von der Schöpfungsordnung und von der Erlösungsordnung her, die Frau so zu sehen, wie der Mann sie sieht. Oder wie Gott sie sieht. Nicht so, wie der Mann sie sieht, sondern so, wie Gott sie sieht. Aber wenn die Frau lernt, den Mann zu sehen, nicht wie eine Frau den Mann sieht, sondern wie Gott den Mann sieht, und man dann beginnt, in kindlichem Gehorsam die Schöpfungs- und Erlösungsordnung anzunehmen und sich nach dem richtet, wisst ihr, was dann wunderbar passiert in der Familie, in der Ehe und in der Gemeinde? Plötzlich funktioniert der Plan Gottes und plötzlich funktioniert so eure Gemeinde. Ich will euch nur alles zeigen. In dieser Gemeinde hätte es Mord und Totschlag gegeben. Ich möchte das einmal ganz offen ansprechen. Wegen der Frau. Wir hatten eine Phase, wo die Kopfbedeckung der Frau fast zum Krieg geführt hat in dieser Gemeinde. Und dann hat Gott Gnade gegeben. Du musst nämlich dann mit der Schwester und den Brüdern auf ihrer Ebene reden. Und wir hatten einen Konsens gefunden, der aus meiner Sicht biblisch ist, dass beides möglich ist. Den haben wir gefunden. Und seither ist Friede auf dem Sektor. Friede, Freiheit und trotzdem Konsequenz, und jeder kann es nach seinem Gewissen handeln. Und so wie wenn wir so ein Punkt klären können, so muss man ihre Ehe, ihre Gemeinde, die Männer- und die Frauenfrage biblisch klären. Mit diesen Linien, was ich jetzt als Mosaik gezeigt habe, ist ganz einfach. Das heißt, wenn man es zusammenfasst, könnte man ganz einfach sagen, tu du, was Gott von dir will als Mann, und zur Frau, tu du als Frau, was Gott von dir will als Frau. Und benimmt euch genau nach dem, und dann wird nichts passieren. Offenbarung 2,20, ein ganz wichtiger Punkt. So will ich dir mal erzählen, wirft mich schon auf Schwesterhaus versucht zu bestechen. Das klappt ja gar nicht. Und vor allem ältere Schwester hat mich immer wieder versucht zu bestechen. Mit ihrer Mutterinstinkt. Die hat gesagt, das kann mein Junge sein. Und dann hat sie angefangen, mich zu schmieren und zu salben, mit Ehrführungszeichen. Ich habe dann gelernt, wie man sowas abwehrt. Das ist nicht immer schön. Aber ich habe gelernt, mich nicht beeinflussen zu lassen. Ich habe gelernt, wenn der Mutterinstinkt durchgeht, den Mutterinstinkt ins Leere laufen zu lassen. Zum Schutz von deiner Schwester und zum Schutz von mir. Und hier haben wir jetzt einen Punkt, der ist gerade umdreht. Offenbarung 2, Vers 20. Hat aber mit dem zu tun. Ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt, verführt, Unzucht zu treiben, Götzenopfer zu essen und so weiter. Und sie will mich Buße tun. Wisst ihr, manchmal ist so, dass das Schwester, ich denke jetzt an eine Schwester, die sehr viel Gutes getan hat im Reich Gottes und wirklich versucht hat, Gott zu dienen, die hat viel, viel Gutes getan. Die hat auch viele Brüder Gutes getan. Und da kam die Stunde, wo die Brüder hätte dieser Schwester, wenn sie zur Isabel geworden ist, genau so, hätte sie sagen müssen, du kannst mir Gutes getan haben, was du willst, es ist vor Gott nicht in Ordnung, tu Buße. Den Mut hatte sie nicht mehr. Wisst ihr warum? Sie war zu gut geschmiert und so gut gelaufen, dass sie gar nicht mehr stoppen konnte. Das ist was ganz Wichtiges. Das Reich Gottes muss immer über die Rolle gehen. Und selbst wenn du, wenn hier eine Beziehung da ist, ist die Ordnung Gottes immer höher. Das muss man lernen als Mensch. Bei Mann wie Frau. Und darum sagt hier Gott, ich habe wider euch, ihr Brüder, dass ihr die Frau gewähren lasst. Ich habe, das hat mir Gott bei ihm gebracht, das tut mir heute noch weh, aber ich musste alle Menschen, vor allem auch Frauen, die mir nur Gutes taten, zum Glück war auch ein Bruder so blöd, der mir nur Gutes getan hat, denen musste ich, wo die Trennung von der Pfingstbewegung kam, musste ich knallhart manche Sachen praktisch hinhalten, musste ihnen wirklich hart widerstehen. Und das hast du dann gemerkt in dem Gespräch, niemand hat den Mut gehabt, mir das Gesicht zu sagen, ich habe dir nur Gutes getan, warum haust du mir so eine runter? Hat keiner gesagt, da war das zu geistlich oder zu feig, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das hast du immer gemerkt, es stand im Raum, hast du so greifen können. Wisst ihr, das darf nicht so enden. Wir müssen so neutral, geistlich mit Christus gekreuzigt miteinander leben, dass hier keine Beziehung aufgebaut werden, die vom Mutterinstinkt her uns in Abhängigkeit bringt. Ist das klar? Geschweige denn in andere Abhängigkeiten, die nicht vom Mutterinstinkt, sondern vom sexuellen Instinkt her praktisch zwischen Mann und Frau ihre Gemeinde gestellt. Das ist absolut sündhaft. Aber der Mutterinstinkt, der genau ähnliches macht, nur für ganz andere Ebene, ist auch nicht viel ungefährlicher. Und von der Männer ihrer Seite muss das genauso geblockt werden, wie die Frau, von der Frau ihrer Seite. Und wenn das geschieht, dann ist schon dieser Friede in der Seele der Menschen, Mann wie Frau. 1. Korinther 7, Vers 35. Das sage ich aber nicht, das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen nicht, um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, damit ihr in allem Anstand und ungeteilt bei dem Herrn verharren könnt. Wisst ihr, das ist Ziel Gottes. Das ist letztendlich das Ziel Gottes, dass der Mann seine Rolle einnimmt, die Frau ihre Rolle einnimmt und auf dieser Basis mit Anstand ungeteilt dem Herrn dienen kann. Und von dem Hintergrund, was wir jetzt gehört haben, nachdem die Bibel ganz klar sagt, praktisch Führungsleitungsaufgabe sind Zeit der Männer, wisst ihr warum? Ich kann es euch auch erklären, das ist so einfach, nicht weil die Frau dümmer wäre. Oft haben die Frauen die bessere Idee, das ist Tatsache, die kreativer sind. Oft sind die Frauen genauso geistlich, könnte die Entscheidung genauso fällen. Plus eins können sie nicht, ihren Mutterinstinkt umschalten. Solche Geschichte erzählen. Wir hatten mal einen Fall, da war eine liebe Schwester und ein lieber Bruder, die war wirklich lieb. Der hatte ein Kind. Wir sind aus katholischer Ecke gekommen. Dann ist Folgendes passiert. Dann haben die Eltern gesagt, wehe euch bis zum Entdauern, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, auf jeden Fall bis zum Zerbruch der Beziehung, also da war alles im Raum, auf jeden Fall war es ganz böse, wehe, wenn du das Kind nicht taufen lässt. Da sind wir Brüder gekommen, haben gesagt, das ist die Schmacht des Christus, das ist ganz klar, das Kind wird nicht getauft. Ihr könnt euer Kind nicht taufen lassen als Kind. Ihr seid als Erwachsene getauft, wo man gar nicht schwätzen. Und so, was dann passiert ist, sind wir die Frau hinter eine Verschwörung gekommen. Wir haben die Frau hinter der Kulisse Folgendes angezettelt. Die haben praktisch gesagt, um diese arme Schwester willen, oder was, da ist der Mutter im Stinke galoppiert, machen wir es doch einfach so, soll das Kind heimlich taufen lassen. Hätte ich nicht gemacht. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Ein Mann würde das nie machen, aber eine Frau würde es machen. Der Mutterinstinkt ist bei einer Frau stärker, wie ihr strategischer Instinkt, etwas durchzuziehen. Und der Mann hat gar keinen Mutterinstinkt, sondern hat fast nur strategischen Instinkt. Das ist der ganze Grund, warum Gott gesagt hat, der Mann soll die Führungsaufgabe übernehmen. Grund liegt in der Schöpfung. Wisst ihr, und das müssen wir begreifen, und dann verstehen wir die ganze Schöpfungsordnung. Und weil der Teufel das gewusst hat, ist er Eva angegangen und nicht der Adam. Weil er aber gewusst hat, dass wenn die Eva funktioniert, dass dann wunderbar ist mit dem Adam, dass wenn die Eva nicht funktioniert und dann der Adam auch noch nicht funktioniert, dass er dann zum Ziel kommt, ist er über die Eva, ist er der Adam angegangen und beide haben nicht funktioniert. Und insofern ist der Sündenfall das Produkt von beiden zu gleichen Teilen. Möchte ich betonen. Nicht, dass man dann sagt, ja gut, dann ist Frau im Sündenfall schuldig. Nee, zu gleichen Teilen. Die Passivität des Adams war gleich schuld. Aber der Sündenfall ist erst eingetreten, als der Adam in die Frucht gebissen hat, möchte ich betonen. Aber jetzt das vor eurem Hintergrund her, diese Rollenverteilung der Bibel, diese herrliche Rollenverteilung, wisst ihr, und Mann und Frau ist vor Gott her gleich viel wert. Und es gibt wertvolle Aufgaben, die ein Mann gar nicht wahrnehmen kann, die nur eine Frau wahrnehmen kann. Nur müssen die Frauen lernen, in ihre Berufung hineinzugehen. Und die Männer müssen auch lernen, in ihre Berufung hineinzugehen. Wenn man das begreift, dann wird es einem noch anders, wenn man unseren Text nochmal liest und dann sieht, sie springt vom Esel, geht einfach zu ihrem Vater und übernimmt die Führungsrolle. Sagt, ich will geistlich das und das. Ist interessant. Ich habe dann nachgeguckt, der Konkordanz, ob die AXA nochmal auftaucht. Sieht auch nur noch statistisch auf. Sie ist verschwunden. Sieht auch nur statistisch auf. In Stammbäumen oder so, aber sie taucht nicht mehr auf als irgendwo eine geistliche Führerin. Ist euch was aufgefallen? Die AXA wird doch hier auf uns profihaft die gute geistliche Managerin. Sarah, wie wird die für euch? Die hat gelacht. Sie wird mit allen Schwachheiten. Wer taucht auf im Stammbaum? Wer taucht auf zusätzlich in der Darstellung der Mütter des Glaubens? Im 1. Petrus 3, Sarah. Wer taucht auf in Hebräer 11? In den Glaubenshelden, Heldinnen des Glaubens? Sarah, Mutter. Wenn eine Frau ihre Rolle annimmt, kann sie noch so viele Fehler machen, ist sie vor Gott her auf der richtigen Schiene. Die ist wertvoll. Und die Managerin, wo ist sie? Wo ist die AXA? Weg. Keine Spur. Du findest keine Bibelstelle mehr, wo sagt, guck die AXA, das ist geistlich. Nichts. So, die Bibel zeigt es ganz schön verdeckt, ganz dezent an, sagt, sie springt vom Esel. Und damit ist alles geschwätzt. Ich habe es auch gemacht, die lieben Schwestern, dass er nicht vom Esel springt. Ich bin vorsichtig. Und ich möchte etwas betonen. Manche Schwester springt vom Esel. Wisst ihr warum? Weil der Mann schon lang vorher vom Esel gesprungen ist. Ich bin weiterhin überzeugt, dass 90% oder über, sagen wir 99%, wenn eine Frau falsche Wege der Gemeinde geht, mit der Haltung ihres Mannes zu tun hat. Für mich gibt es drum bei der Frauenfrage nur einen Verantwortlichen, nur einen, der nicht funktioniert in der ersten Instanz, das ist immer der Mann. Über die zweite Instanz können wir dann reden, was dann passiert. Aber in der ersten Instanz ist immer der Mann im Trennsten. Drum, Brüder, wir sind gemeint. Es geht uns. Gut. Kommen wir zum Nebenpunkt, 16. Die Keniter. Da wohnt plötzlich ein Stamm, der ja irgendwo nicht so ganz klar war, wohnt hier bei ihnen, 1. Samuel 15, Vers 6. Und Saul ließ den Keniter sagen, geht hinab, weicht, zieht herab von den Amalekitern, damit ich euch nicht mit ihnen aufrebe, denen erwieset Barmherzigkeit an den Kindern Israel, als sie aus Ägypten zogen. Jetzt sieht man hier etwas, das für mich ganz wichtig ist. Die Bibel macht keine Lehraussage, wo die Keniter geistlich standen. Aber es gibt Menschen, die geistlich nicht unbedingt mit uns alles gleich machen. Es gibt auch Gläubige oder Menschen, die mit uns ein Stück wegs gehen wollen, die nicht unbedingt unsere Meinung hundertprozentig teilen. Und was ich aus dem lerne, es heißt ihnen, sie wohnten bei dem Volk. Sie waren hier dabei, mittendrin, im verheißenen Land. Dass man geistlich manchmal auch damit leben lernen muss als Gläubiger, dass nicht alle das Gleiche tun, wenn man selber tut. Mit dem muss man leben lernen. Die Frage ist halt, die Keniter haben sich so benommen, wenn du das in Ruhe liest alles, sie haben sich so benommen, dass sie nicht gestört haben. Und es gibt Gläubige, die sind keine Gefahr für die Gemeinde, die stören auch nicht, denken aber nicht unbedingt in jedem Punkt gleich. Und da lernt man wieder etwas, dass man die da nicht angehen und quälen muss, sondern die muss man leben lassen. Das gehört auch nicht zum Gemeindebau. Wenn ihr das jetzt alles im Zusammenhang seht, dann seht ihr etwas. Wir sind hier mittendrin noch in den kleinen Dingen, bevor der Abfall wirklich beginnt. Aber wir haben hier in diesen Dingen Wurzeln. Da ist einmal die Wurzel praktisch zum Unterlaufen von der göttlichen Ordnung. Beim anderen ist praktisch die Wurzel zur der Machtausübung, um Machtmensch zu werden. Und du siehst, das alles ist im Vorfeld vorgeschaltet. Dahinter kommen noch Juda und Simeon, die wunderbar miteinander kämpfen und geistlich im Säger hier kämpfen. Du siehst Haus Josef, das nach Bethel hinaufzieht. Du siehst der Engel des Herrn, der von Gilgal herkommt. Du siehst nur die volle Segenslinie. Und ich möchte nochmal warnen. Diese feine Linie, zum Beispiel hier, keine Macht auszuüben, keine Tyrannei bei den Kenitern, diese feine Linie, die den Frauen ihre Rolle beizubringen und auch zu lassen und den Männern ihre Rolle beizubringen und ziehen ihre Rolle zu belassen, sind keine Harmlosigkeiten. Die wirken sich langfristig in Bezug auf Abfall aus. Man übergeht langfristig keine Ordnung Gottes ungestraft. Ich will einfach betonen. Ich möchte nur mal betonen, weil ich zu Anfang sagte, das kann noch so sehr funktionieren manchmal. Das ist kein Kriterium. Aber man tut es nicht ungestraft, auf Dauer. Und hier lernen wir etwas in diesem Abfallsbuch, dass man diese Ordnungen, wenn man geistlich seine Ruhe will, wenn man Gott dienen will, wenn man Frieden in der Gemeinde will und eine klare Linie, dann muss man auch diese Linie verwirklichen in seinem eigenen Leben. Und dann ist wieder ein Stück Schutz für die Gemeinde und für mein persönliches Leben da. Dann kann man weiterziehen. Aber man kann auch im Säge dienen, wie Judas, Simeon, Josef, und kann weiterziehen und kann diese Linie im Arge liegen lassen, und drin, wenn der Erze zur Bombe. Man hat schon oft überlegt, was habe ich liegen lassen, geistlich, was hinterher als Bombe tickt. Das ist manchmal nicht so ganz wohl, wenn ich alles zurückverfolge, ob alles super war. Kannst nur sagen, Herr, erbarme dich, dass keine Bombe mehr da ist. Aber wenn man was erkannt hat, dann muss man handeln. Ich möchte einfach bitten, studiert es nochmal in Ruhe. Ich wollte keine Lehre abgeben heute über die Rolle der Frau generell oder die Rolle des Mannes, aber studiert die ganze Stelle nochmal in Ruhe unter Gebet. Und ich werde erzählen, dass hier feine Linien sind, wenn man die einhält, dann ist der Segen Gottes da, das ist schon unser Ziel. Dann wird der Abfall geblockt, auch in diesen Fragen. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich dir einfach danke für deine Gnade, dass du uns durch unseren Herrn Jesus erlöst hast und Heiland, dass du das Haupt der Gemeinde oder deine Gemeinde steuerst und dass du einfach auch willst, dass die Ordnung der Schöpfung, die der Vater vor Grundlegung der Welt auch gegeben hat, dass einfach diese Schöpfungsordnungen, diese Erlösungsordnungen, die da im Heilsratsschluss drin sind, dass die verwirklicht werden, dass Männer Männer sind und Frauen Frauen sind und dass wir das in lieblicher und geistlicher Weise begreifen und auslegen und dass letztendlich in dem du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Gib uns einfach Gnade dazu und dafür danke ich dir. Amen. Amen.